Die Frage, wer ist meine Mutter? Riesenangst vor der Suche und ein unglaublicher Zufall. Jetzt bei Spurlos. Herzlich willkommen in meinem Podcast Spurlos. Ich sitze hier ja gar nicht alleine, sondern mir gegenüber sitzt ganz ungewohnt mit Kopfhörer Michael, mein Kollege Michael Strasser. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Die Frau mir gegenüber muss ich ja gar nicht vorstellen, Julia. Ich glaube, niemand anders hat an so vielen Türen weltweit geklingelt und Menschen gesucht. Jetzt sitzen wir hier vor Mikrofonen.
Ja, stimmt. Ich könnte auch Vorwerkvertreterin werden im nächsten Leben, aber das habe ich noch nicht vor. Vielleicht sollten wir erstmal erklären, was wir eigentlich erzählen wollen im Podcast, für was wir stehen oder was wir auch nicht sind.
Seit Jahren beschäftigen wir uns mit der Suche nach vermissten Menschen und man muss sagen, wir sind ja eigentlich keine Kriminalisten, wir sind keine Historiker, wir sind keine Detektive. Uns interessiert ja immer auch das Menschliche und das Persönliche an diesen vermissten Geschichten. Natürlich versuchen wir auch zu helfen und die Menschen zusammenzubringen. Das gelingt manchmal, manchmal gelingt es nicht. Aber im Kern wollen wir spannende, emotionale Vermisstenfälle erzählen von spurlos Verschwundenen.
Ja, es sind, wie du schon gesagt hast, alles wahre Geschichten. Und mir ist auch ganz wichtig zu sagen, natürlich geben wir ständig auch eine Einschätzung. Das ist aber keine Expertise, Meinung, was auch immer, Abhandlung, sondern unsere persönliche Haltung oder Einschätzung zu den Geschichten.
Gesunder Menschenverstand.
Genau, die mag man teilen, die muss man nicht teilen. Man kann natürlich anderer Meinung sein. Ihr könnt uns jederzeit gerne dazu schreiben.
Bevor wir jetzt anfangen mit der Geschichte, die wir heute erzählen, muss ich ja mal ganz kurz sagen, ich bin ja froh, dass du mir überhaupt gegenüber sitzt, weil du bist ja gerade wieder auf einer Reise gewesen.
Ja.
Und
siehst du es mir an?
Ja, man sieht, du bist noch leicht müde, aber wir haben vor ein paar Tagen telefoniert, da klang es nicht sicher, dass du wieder zurückkommst. Was war da los?
Ja, also zurückgekommen wäre ich in jedem Fall, aber ja, Spaß beiseite. Tatsächlich war das ein bisschen brenzelig, wo wir unterwegs waren. Ich war auf einer Suche nach einem vermissten Vater in den USA mit meinem Team und unter anderem waren wir in St. Louis. Da war ich auch schon öfters suchen, aber es ist natürlich ein großes Gebiet dort. Ich habe die Spur einer alten möglichen Adresse verfolgt. Also es gab eine Liste mit eventuellen Adressen, wo einer vielleicht unser Vater sein könnte, beziehungsweise ein Mensch, der für die Suche wichtig sein könnte. Und ehrlich gesagt bewege ich mich zunächst immer relativ unbedarft, wenn ich gerade in
den
USA war.
Man denkt nichts Böses.
Nein, man denkt erstmal nichts Böses, obwohl ich nicht der mutigste Mensch der Welt bin, aber und wir natürlich oft in eher ärmlichen Vierteln unterwegs sind. Auf jeden Fall waren wir in einem Viertel von St. Louis, wo sowohl mir als auch meinem sehr, sehr bereisten Kameramann und auch meinem Aufnahmeleiter aufgefallen ist, dass es schon drastisch dort aussah.
Ja. Man weiß ja nie, wo einen die Spuren so hinführen und das war, glaube ich, keine gute Gegend.
Nee, überhaupt nicht. Das heißt, man hat gesehen, dass das ein Viertel war, was früher wohl glorreiche Zeiten hinter sich hat. Das heißt, schönes rotes Backstein. Aber es gab zum Beispiel kaum irgendwo noch Fenster. Es war alles verbarrikadiert mit Spanbrettern. Wie sagt man da? Spanplatten?
Ja, Spanplatten,
genau. Die Leute hast du auch gar nicht an die Türen bekommen, sondern die haben da mal zwischen Gitterstäben hindurchgelugt oder gar nicht geöffnet. Es war eine unwirkliche Stimmung. Die anderen beiden Mädels aus meinem Team, das habe ich hinterher erfahren, die haben sich die ganze Zeit im Auto verbarrikadiert und haben immer gesagt, die steigt doch da nicht aus, die steigt doch da nicht aus. Aber es kamen mehrere Leute auf uns zu, die uns gesagt haben, you have to leave, there is a lot of gunfire around here. Und wir haben dann auch erfahren, warum es keine Fenster gibt, nämlich um sich vor den Kugeln zu schützen. Und ja, dann mussten wir da die Suche abbrechen, was ich natürlich ungern tue, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass es sowieso die falsche Spur war.
Ja.
Aber da muss ich auch zugeben, also ich bin nicht Indiana Jones, im Gegenteil, da geht's einem dann auch nicht so gut. Ne? Dann sitzt du da und denkst, okay, wie machen wir hier weiter? Man merkt, das ist nicht gut und du kommst auch nicht mit den Leuten ins Gespräch.
Ich habe dich da nie drum beneidet. Wir sind ja auch ganz viel durch die Gegend gereist irgendwie. Mhm. Und ich stand immer schön hinter der Kamera, immer schön 5 Schritte hinter dir. Du standst vorne an der Tür. Und das sind ja oft brenzlichere Situationen. Deswegen bin ich froh, dass es zwar brenzlig war, aber glimpflich ausgegangen ist und dass du bist und dass du jetzt hier sitzt.
Ja, sag's wie es ist. Ich bin Kanonenfutter.
Es hätte noch immer gut gegangen.
Ja, genau.
Aber jetzt zu unserer Geschichte heute, das ist ja eine ganz andere. Und eben hast du schon gesagt, ein Zufall spielt eine große Rolle. Und bevor wir damit anfangen, die Frage, Julia, glaubst du an Schicksal?
An Schicksal?
Schicksal oder Zufall? In welchem Team bist du?
Lustigerweise in beiden. Ich habe das, glaube ich, für mich mir so zurechtgelegt, wenn etwas Schlechtes passiert, ne? Also mir persönlich, ein Unglück, dann sage ich immer, ja, es war Zufall. Mhm. Ich finde, wenn man da von Schicksal ausgeht, hat es was sehr Pessimistisches. Und andererseits gab es aber in meinem Leben auch schon so unglaubliche Ereignisse, auch im positiven Sinn, dass ich die nur als schicksalhaft bezeichnen kann. Also kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ich denke, es gibt eine Mischung aus beiden und es gibt Dinge, die passieren im Leben, die kann ich mir nicht mehr mit Zufall beantworten. Hm. So.
Ja, ich bin mehr so Team Rationalist. Ich bin eigentlich ja eher der kühle Norddeutsche.
Das hat mich jetzt aber sehr gewundert.
Ja. Deswegen glaube ich eigentlich nicht so sehr an Schicksal, aber wenn man die ganze Geschichte hört, um die es heute geht, kann man da durchaus dran glauben.
Es ist der 4. Dezember 1995. Nicole ist überglücklich. Vor wenigen Tagen hat die 22-Jährige ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Ein Mädchen, Ina. Eingehüllt in dicke Decken hält Nicole die Kleine an diesem kalten Wintermorgen zu Hause auf dem Sofa im Arm. Nicoles Zwillingsschwester Katrin ist gekommen, um sie in diesen ersten Tagen mit dem Baby zu unterstützen. Nicole ist immer noch geschafft von der Geburt und voller Gedanken und überwältigt von Gefühlen. Jetzt hat sie 2 Kinder. Das da auf dem Arm, dieses Kind, ist ihre Tochter. Ein besonderer Moment, denn Nicole und Katrin durften ihre eigene Mutter nie kennenlernen. Plötzlich klingelt es. Das wird sie sein, sagt Nicole. Im Krankenhaus hatte man ihr den Kontakt einer Hebamme für die Nachsorge gegeben. Heute ist der erste Hausbesuch. Katrin geht zur Tür und öffnet sie. Es ist tatsächlich die Hebamme, die kurz darauf den dunklen Flur entlang in das Wohnzimmer kommt. Nicole blickt auf, um Hallo zu sagen. Doch genau in diesem Moment hält die Hebamme noch im Türrahmen inne. Sie bleibt stehen und sie erstarrt. Die Frau mittleren Alters wird kreidebleich im Gesicht und lässt fragend den Blick zwischen den beiden hin und her schweifen. Hin und her. Eine gefühlte Ewigkeit vergeht, ohne dass die Hebamme auch nur einen Ton sagt. Was die Zwillinge nicht ahnen, die Hebamme erkennt die beiden, obwohl sich die Frauen nie zuvor begegnet sind. Zumindest glauben Nicole und Katrin das. Genau dieser Moment am 4. Dezember 1995 ist ein unglaublicher Zufall, der das ganze Leben der Schwestern verändern soll.
Ich bin Katrin.
Ich bin Nicole.
Wir leben mit ganz vielen Tieren im Südkreis von Niedersachsen auf dem Hof und wir suchen unsere Mama.
Ja, unsere leibliche Mutter.
Ja, ich habe ja mit den Zwillingen gesprochen und sie haben es gesagt. Katrin und Nicole leben in der Nähe von Minden auf einem alten Bauernhof. Dort kümmern sie sich um ganz viele Tiere, um 18 Hunde, ich habe es mir aufgeschrieben, 8 Hühner, 3 Krähen, 3 Papageien und um 10 Zebra-Finkenbabys.
Ganz wichtig.
Ganz wichtig. Die beiden Frauen lieben Tiere über alles. Das ist einfach ihr Ding. Und Nicole und Katrin sind, wie fast alle Zwillinge, unzertrennlich. Und das ist schon seit Geburt so.
Zur Welt kommen beide am 27. April 1973 im Marienstift in Berlin. Und direkt nach der Geburt werden sie von ihrer leiblichen Mutter zur Adoption freigegeben. Warum? Das wissen sie nicht. Die ersten Monate ihres Lebens verbringen die Schwestern in einem Kinderheim bis zum 5. September 1973 an einem Mittwoch.
Das ist der Tag, an dem unsere Eltern uns aus Berlin abholen durften, weil die leibliche Mutter hat noch 4 Monate Bedenkzeit immer, also gehabt. Und diese 4 Monate müssen erst abgewartet werden. Dann kann die leibliche Mutter sich das immer noch anders überlegen. Und als diese 4 Monate um waren, durften Mutti und Papa am 5. September nach Berlin fahren. Das war der heißeste Tag des Jahres damals. Und alles wurde auf High 8 gefilmt, aber der Film war kaputt. Es gibt keine Videoaufnahmen mehr. Es war nur sehr, sehr heiß, das wissen Sie noch. Und dass wir ganz lieb waren und dass wir zu Hause dann noch gleich von den Großeltern empfangen wurden und die es gar nicht abwarten konnten, bis das Auto anhält. Da wurden schon die Türen aufgerissen. Alle waren ganz aufgeregt und das war natürlich ein Highlight. 1973 Kinder zu adoptieren und dann gleich 2. Das war natürlich auch etwas, wo viele gesagt haben, also habt euch das gut überlegt. Ne? Also,
hätte nicht auch eins gereicht.
Genau, hätte nicht auch eins gereicht.
Das wurde oft gesagt damals, also laut Mutti und Papa. Das haben sie uns immer erzählt.
Man muss eins sagen, die beiden Zwillinge sagen Mama und Papa und ihre Eltern, damit meinen sie natürlich ihre Adoptiveltern. Das machen ganz viele Adoptierte natürlich, für die sind es ihre Eltern.
Genau.
Was aber natürlich dann sofort immer in den Kopf kommt, man stellt sich automatisch die Frage, warum gibt eine Mutter ihr Kind oder ihre Kinder zur Adoption frei? Man kann ja nur mutmaßen, die beiden wussten am Anfang oder wissen am Anfang ja nicht, warum sie zur Adoption freigegeben ist. Was sind das für Lebensumstände? Welche Notlagen kann man sich vorstellen, dass man so einen drastischen Schritt geht?
Genau wie du sagst, es ist immer eine Notlage. Ich glaube, man fängt natürlich sofort an und das merkt man auch im Feedback bei der Sendung, dass Menschen sehr oft sagen, oh, das hätte ich nie getan, wie kann man seine Kinder weggeben. Ich bin natürlich nicht in der Situation gewesen, aber ich habe sie jetzt in den 18 Jahren ja unzählige Male miterlebt und solche Frauen kennengelernt. Und man kann durch die Bank bei Müttern, die ein Kind zur Adoption freigeben, sagen, dass das eigentlich immer Frauen sind, die später auch ein gebrochenes Herz dadurch haben. Und ich habe keine Frau bei einer Adoption kennengelernt, die sich das irgendwie leicht gemacht hat, sondern sie war vielleicht nur subjektiv, aber in den allermeisten Fällen auch objektiv, in einer Ausnahmesituation. Also wir reden natürlich auch oft von Dritte Weltländern, Entwicklungsländern oder wenn man an Fälle denkt, wo die Frauen jung und unverheiratet waren, da ist es noch gar nicht so lange her, dass es auch bei uns dann ja das sozusagen das gefallene Mädchen war, wenn du da ein Kind bekommen hast. Da war die Zukunft bei null. Ein Unterschied dazu finde ich, wenn man schon, da ist man ja schnell bei dem Thema Rabenmütter. Es gibt vielleicht einen ganz kleinen prozentualen Anteil sogenannte Rabenmütter, bei denen die Kinder verlassen. Also da gibt's manchmal so ein bisschen so einen traurigen oder narzisstischen Hintergrund und da habe ich manchmal Kälte gespürt und da habe ich mich schon gefragt, wie kann man sein Kind verlassen? Aber ein Baby zur Adoption freigeben, das waren immer Mütter in ganz schwierigen Situationen.
Ja, oft auch familiären schwierigen Situationen generell, sei es der Partner oder irgendwas anders. Zum Glück haben wir es ja bei all den Fällen, die wir jetzt über die Jahre dazu gelöst haben, bei den meisten, dass sie sich ja freuen, mit Abstand irgendwie kontaktiert zu werden. Was aber auch nicht sicher ist, dass man nie genau weiß, was ist die Mutter. Die Mutter bleibt immer so ein bisschen das Phantom. Es ist ja übrigens, muss man auch ganz kurz mal sagen, die meisten Menschen, die suchen, suchen ja ihre Mutter und gar nicht ihren Vater. Ich finde das irgendwie fast selbsterklärend, also oder liegt das?
Denke ich auch selbsterklärend. Also ganz oft hat man ja irgendwelche Unterlagen, da ist dann oft auch nur eine Mutter vermerkt und durch die Hintergründe, die man in den meisten Fällen ja ein bisschen kennt, weiß man auch ganz oft, okay, dieser Vater ist gar nicht in Erscheinung getreten. Also wäre das ja eine ganz normale, heile, funktionierende Partnerschaft gewesen, wo jetzt die Frau schwanger wird, stellt sich die Frage der Adoption ja oft gar nicht. Ne? Deswegen ist es erstmal die Mutter.
Ja. Die Mutter bleibt dann erstmal ein Phantom. Man fragt sich, warum wurden wir zur Adoption freigegeben? Aber in dem Fall von unseren Zwillingen, Katrin und Nicole, war es eigentlich ein positives Beispiel, weil sie ja glücklich aufgewachsen sind. Ihre Adoptiveltern haben ihnen alles ermöglicht. Beide waren Wunschkinder. Ja, und so beschreiben sie das auch.
Ja, wenn wir unsere Kindheit so kurz beschreiben sollen, dann ist das so kurz zusammengefasst, sehr, sehr behütet, sehr liebevoll.
Trotzdem bleibt immer die Frage nach der leiblichen Mutter. In ihrer Jugend ahnen die Schwestern nicht, dass die Antwort auf diese Frage ganz in ihrer Nähe liegt, nur wenige Kilometer von ihrer Heimat Minden entfernt. Das Einzige, was Nicole und Katrin als Teenager wissen, ist, dass eine andere Frau sie zur Welt gebracht hat.
Das wussten wir schon immer, dass wir adoptiert sind. Seit wir denken können, ist das für uns das Normalste der Welt. Das haben unsere Eltern ganz großartig mit uns gemacht. Für uns war es im Kindergarten auch ganz komisch, dass die anderen Kinder nicht adoptiert waren. Das war immer sehr, sehr lustig. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich immer dachte, oh, das tut mir total leid für die. Die haben ja nur einmal im Jahr Geburtstag und wir haben ja zweimal im Jahr Geburtstag, nämlich einmal im April und einmal im September, als wir abgeholt wurden. Und von daher war das für uns immer was ganz Positives und nie negativ behaftet.
Ich finde das so toll, wie diese Eltern das gemacht haben.
Ja.
Und ich glaube auch, das ist das, was man wirklich allen Adoptiveltern nur raten kann, dieser offene Umgang mit dem ganzen Thema. Also die haben das ja vorbildlich gemacht.
Total. Trotzdem bleibt ja die Frage, in welchem Alter redet man mit dem Kind, wann erzählt man es?
Ja, ich glaube, das muss sich wahrscheinlich natürlich ergeben. Kinder entwickeln sich ja auch verschieden. Denn jedes Kind ist ja auch anders reif. Ne? Die Eltern hier haben das wunderbar gemacht. Vielleicht können das manche Eltern auch schon früher tun. Da gibt es wahrscheinlich keine Faustregel. Das Einzige, was ich nie befürworten würde, sind Heimlichkeiten. Ich habe jetzt erst wieder in jüngster Zeit eine junge Frau gehabt aus Chile. Die hat dann vor der Pubertät irgendwelche Briefe im Keller entdeckt und hat sich vorher schon immer gefragt, irgendwas ist komisch und keiner hat ihr was gesagt. Und dann ist es wirklich wie so eine Bombe ihr alles um die Ohren geflogen. Und die Eltern drucksen auch bis jetzt da noch rum und können nicht mit ihr so richtig reden. Und das führt ganz oft zu einem ziemlich tiefen Graben, manchmal sogar zum Bruch mit den Adoptiveltern.
Es ist ein totaler Vertrauensbruch, weil das Krasse an den meisten Geschichten, die wir in die Richtung hatten, war ja, dass das ganze Umfeld das weiß. Also
voll.
Die Großeltern wissen es, die Tanten, die Onkels, alle wissen, weil die haben damals die Adoption mitgekriegt.
Ja.
Und wenn du dann feststellst, ich bin der Einzige, der es nicht wusste.
Warum gehe ich immer so ab bei südamerikanischer Musik?
ja, zum Beispiel.
Ja, das ist alles schon vorgekommen.
Alles vorgekommen.
Also, ich will da gar nicht flapsig drüber reden, aber das ist tatsächlich so. Ne? Das ist mir schon ganz oft beschrieben worden, dass die dann, auch wenn sie es wussten, ne? Also ihr Temperament von da, wo sie herstammen, auch so in sich spüren und so.
Unbewusst.
Und das ist dann blöd in Friesland.
Da fällt es auf.
Da fällt es auf.
Okay. Also bei unseren Zwillingen war es wirklich aber dann vorbildlich, kann man so sagen.
Auf jeden Fall. Deswegen haben die Zwillinge auch so eine glückliche Kindheit. Dass dies absolut kein Zufall ist, werden sie erst Jahre später erfahren. Über ihre leibliche Mutter denken beide zunächst wenig nach. Bis zu diesem einen Sonntag im Jahr 1987. Nicole und Katrin sind da 14 Jahre alt. Beide sitzen, wie das Teenager so machen, noch etwas verschlafen am Frühstückstisch und wollen eigentlich gerade aufstehen. Aber ihre Adoptiveltern wirken seltsam ernst. Katrin schiebt den Stuhl zurück und da sagt ihr Vater mit ganz ruhiger Stimme, bleib bitte noch sitzen.
Ja, wir waren im Teenageralter, als Mutti und Papa uns nach dem Sonntagsfrühstück nochmal praktisch gebeten haben, sitzen zu bleiben und dass sie uns noch was zu sagen hätten. Das war schon eine komische, angespannte Stimmung. Da haben wir uns auch erst angeguckt, also irgendwie, ne? War es wirklich seltsam. Und dann sagte Mutti, ja, wir wollten uns, ihr seid jetzt alt genug, wir wollten euch jetzt ganz gerne alle Informationen über eure Adoption zur Verfügung stellen und auch geben. Und dann Papa stand auf und holte den Aktenordner. Und hat ihn auf den Tisch gelegt und hat ihn aufgeschlagen und hat gesagt, das ist alles, was wir über eure Adoption haben.
Ja, da liegt plötzlich dein Leben auf dem Tisch in einem Aktenordner oder zumindest die Wurzel deines Lebens.
Ja, krass.
Da sitzen die beiden nun und vor ihm liegt ein Teil ihrer Adoptionsunterlagen. Und zum allerersten Mal werden sie etwas über ihre Herkunft erfahren. Katrin öffnet den Ordner, es sind nur wenige Seiten, aber gleich ganz vorne, auf der ersten Seite, steht das Wichtigste schwarz auf weiß.
Und da haben wir das erste Mal den Namen unserer leiblichen Mutter gesehen, Christine's Daily und auch die Namen, die sie uns gegeben hat, Anne und Christine. Und das war schon für uns eine ganz aufregende Situation, da so ein bisschen das erste Mal wirklich von den Wurzeln zu erfahren und zu erfahren, dass über die Umstände, wie es war, dass sie uns damals abgegeben hat, weil sie noch jung war, weil sie alleine war, dann gleich zwei. Dieses Gefühl, das erste Mal den Namen zu haben, war ganz kribbelig im Bauch. Es hat einem so mehr oder weniger die Schauer hoch und runter gejagt im ersten Moment, weil dem Moment schon so das erste Mal, glaube ich, rückblickend betrachtet, so eine gewisse Sehnsucht da war, ob man dann nicht mal, also zu diesem Namen einfach auch ein Gesicht zu haben, einen Menschen zu haben, das strickt man sich im Kopf.
Jetzt müssen wir mal ganz kurz einhaken, weil eine Sache haben wir noch gar nicht groß besprochen, obwohl sie so auf dem Tisch liegt sozusagen. Die beiden sind ja Zwillinge.
Ja.
Und ich frage mich die ganze Zeit, das haben wir auch selten gehabt, dass Zwillinge ihre Eltern suchen oder ihre Mutter. Ist das leichter oder schwerer, wenn man Zwilling ist?
Nee, ich glaube auf jeden Fall leichter, oder?
Warum?
Naja, weil du halt nicht alleine bist. Also das ist ja so eng, das ist ja symbiotisch bei Zwillingen. Wärst du eigentlich gern Zwilling?
Ich glaube, nein. Ich wurde witzigerweise immer, meine Schwester ist nur 2 Jahre älter als ich und sah immer ein bisschen jünger aus als ich. Man kann auch sagen, ich sah immer älter aus. Und wir wurden immer für natürlich nicht eineige Zwillinge gehalten. Mhm. Und ich hatte auch eine ganz schlimme, ganz, ganz, ganz schlimme Grunge-Phase, in der ich lange Haare hatte. das kann man sich nicht mehr so wirklich vorstellen. Übrig. Aber in der Zeit tatsächlich gibt es 2, 3 Fotos, wo ich hätte Zwilling sein können. Aber nein, ich wollte es nie. Wir haben da Leute mit verarscht und haben gesagt, wir sind 2-eige Zwillinge, aber so richtig, nee. Ich aber fühle mich als Individuum, würde ich sagen.
Aber jetzt verwechseln die euch nicht mehr.
Nein, nee, dafür habe ich zu wenig Haare auf dem Kopf.
Also, ich glaube schon, dass das toll ist, Zwilling zu sein.
Du wärst gerne Zwilling gewesen.
Ja, also ich habe mich immer mit meiner Freundin als Zwillinge verkleidet, weil wir große Hani und Nani Fans waren. Es hat uns irgendwie keiner abgenommen, weil ich hatte lange blonde Haare und sie schwarze kurze, aber das haben wir ignoriert. Also ich glaube, das kann man sich von außen nicht vorstellen, aber wenn da so jemand ist, der dich so total spiegelt, die sind ja schon so in ihrer Bubble. Also das ist, glaube ich, dann schon was Besonderes. Also stell mir vor, ich wäre Zwilling. Fändest du es nicht toll, wenn es mich zweimal gäbe?
Das wäre sehr praktisch für Drehs und alles, was wir so machen. Ich könnte dich zweimal suchen schicken.
Und ich könnte dich doppelt in den Wahnsinn treiben. Ja, weil man muss mal an der Stelle sagen, vielleicht hat man schon ein bisschen gemerkt, der Michael, den kennt man ja jetzt noch nicht so gut, den kennt ihr da draußen ja noch nicht so gut wie ich. Das ist ja ein sehr sachlicher Mensch und ich bin eher emotional.
Ja, das würde ich so sagen, aber deswegen bist du ja genau richtig da, wo du bist, weil das kann man ja auch im Fernsehen sehen, wie emotional du bist.
Ja. Genau. Wir sind also unterschiedlich.
Wir ergänzen uns da ganz gut.
Unterschiedlicher könnte man nicht sein. Also wir sind das Gegenteil von Zwilling. Wir haben früher ja zusammen im Büro gelebt, kann man sagen, bis du mich nur noch auf Reisen geschickt hast.
Guck mal, jetzt sitzen wir wieder zusammen an einem Tisch.
Ja, und es ist schon wieder wie früher, weil zur Beschreibung, Michaels Arbeitsplatz sieht immer so aus, als könnte man da auch in der Not eine Gehirn-OP durchführen. Und auf meinem Arbeitsplatz könnte man auch gerne ein Messeformat drehen.
Ja, man könnte auch sagen, ich bin der Langweilige von beiden und bei Julia ist immer lustig.
Ja, man kann auch sagen, der Logische und die Chaotik. Also kannst du in alle Richtungen drehen. Also gut. Also wir sind keine Zwillinge, aber wir fühlen uns sehr verbunden.
Sehr verbunden, auf jeden Fall. Zurück zur Geschichte.
Ja. Die Zwillinge lesen weiter in den Adoptionsunterlagen und erfahren, dass ihre leibliche Mutter eine Engländerin war, die mit gerade mal 18 schwanger nach Berlin gekommen ist, wo ihre Schwester lebte. Hier brachte sie dann ihre beiden Töchter zur Welt. Direkt nach der Geburt fasste sie dann den Entschluss, ihre Kinder zur Adoption freizugeben. Warum? Das sagen die Unterlagen nicht. Christine nahm Kontakt zum Jugendamt auf und interessant dabei, sie bestand darauf, also die Mutter, ihre Kinder nicht einfach nur so abzugeben. Sie wollte eine Sache sicherstellen.
Unsere leibliche Mutter hat unsere Adoptiveltern für uns ausgesucht, weil sie die Jüngsten waren in der Kartei und weil sie natürlich auch bereit waren, zwei Kinder zu adoptieren. Und weil sie gesagt hat, sie möchte einfach diese jungen Eltern, weil die moderneren Erziehungsmethoden auch wesentlich schöner waren. Und sie hat sich ja für uns gewünscht, dass wir eben nicht so streng erzogen werden und ganz liebevoll. Und ja, das hat funktioniert. Und natürlich mit der Maßgabe, dass unsere Eltern die Jüngsten waren in der Kartei, hat unsere leibliche Mutter dann unsere Eltern sozusagen für uns ausgesucht. Ja, und das war die beste Entscheidung, die sie treffen konnte.
Ja, man kann quasi sagen, ihre leibliche Mutter hat das in die Wege geleitet, dass die beiden diese Kindheit hatten, die sie haben. Also sie hat nicht einfach freigegeben zur Adoption, sondern die gezielt ausgesucht und das mit Erfolg. Wobei ich mir das ja echt krass vorstelle, wenn du gerade ein Kind geboren hast und dann in irgendeiner Kartei wühlst und die Eltern für dein Kind aussuchst.
Ja, natürlich ist die ganze Situation ja Ausnahmesituation. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das auch ein bisschen beruhigend ist. Weil das ist dann eben nicht, als gibst du es einfach das Kind oder in dem Fall die Kinder aus der Hand und sie sind weg, sondern du bestimmst ein bisschen noch mit, wie das Schicksal laufen könnte.
Aber du kennst die ja nicht, das sind ja Karteikarten. Da du lernst ja nicht kennen und machst Interviews, sondern du hast nur ein paar Anhaltspunkte. Du sagst, ja, soll jung sein, vielleicht haben sie irgendwelche Angaben gemacht zur Erziehung oder wie auch immer, wie sie sich das vorstellen. Aber so richtig kennen tust du sie ja
das
nicht.
Das stimmt, aber du kannst ja da schon ein bisschen drauf vertrauen, wenn die wie hier als liebevoll beschrieben sind und was die dann vielleicht beruflich machen etc. Ich glaube, da gibt dir alles, was du so noch bestimmen kannst, ne? Gibt dir noch so ein bisschen in dieser Situation gutes Gefühl. Also ich finde es viel beruhigender als so eine komplett, ist das anonyme Adoption dann, ne?
Anonyme Adoption, die gibt es ja nur noch in Teilen, aber tatsächlich, ja, bisschen schon, aber trotzdem das Gefühl bleibt natürlich, es ist eine seltsame Situation.
Absolut.
So oder so. Und man muss auch sagen, das finde ich auch bezeichnend hier, ganz viel werden Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben, ja, das, du hast es eben schon gesagt, als Rabeneltern bezeichnet.
Ja.
Ich finde, genau das Gegenteil ist der Fall.
Ja.
Also ich kenne auch ganz viele, auch aus dem privaten Umfeld, aber auch von der Arbeit zum Beispiel, die ja aus Regionen der Welt kommen, wo Armut herrscht.
Ja.
Und ein Großteil von denen ist ja immer dankbar, weil das sehr verantwortungsvoll war, denen eine gute Zukunft zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist in dem Fall auf einer ganz anderen Art, glaube ich, auch. Also wenn sie wusste, sie konnte es nicht, hat sie da ja eine bessere Zukunft ermöglicht.
Es ist in erster Linie in so einer Situation sogar selbstlos von der Mutter.
Ja.
Ne, dem Kind oder den Kindern zu versuchen, ein besseres Leben zu ermöglichen.
Ja. Also beide Entscheidungen, wenn sie es behalten hätte und durchgekämpft, kann man es auch, andersrum auch. Also trotzdem ist sie ja keine Rabenmutter gewesen. Aber so richtig klar muss man jetzt auch sagen, sie war 18, sie war Engländerin, sie war irgendwie in Deutschland. Warum so hundertprozentig, weiß man ja nicht. Wenn sie jetzt ein Umfeld gehabt hätte, das ermöglicht hat oder wie auch immer, hätte sie die beiden ja vielleicht behalten. Also diese Frage nach dem Warum bleibt ja so ein bisschen.
Die Frage nach dem Warum bleibt in allen Geschichten, die ich begleitet habe, bis zum Schluss, bis man, hoffentlich ist es ja auch nicht immer so, dass wir finden, aber bis wir denjenigen gefunden haben und die miteinander wirklich gesprochen haben und das so aufarbeiten miteinander.
Ja.
Und es kann auch sein, dass Fragen übrig bleiben.
Ja. Ne?
Lebenssituationen ändern sich. Das ist manchmal auch nach vielen Jahren schwierig zu beurteilen oder vielleicht auch schwierig zu erklären. Aber auf jeden Fall hier bleibt jetzt erstmal auf jeden Fall die Frage nach dem Warum.
Katrin und Nicole kennen auf jeden Fall den Namen ihrer Mutter jetzt und sie wissen, dass Christine ihnen eine glückliche Kindheit ermöglichen wollte. Aber wie gesagt, sie wissen nicht genau, warum sie abgegeben wurde und es soll noch sehr, sehr lange dauern, bis sie darauf eine Antwort bekommen.
Ja, die Zwillinge werden dann natürlich in den nächsten Jahren junge, erwachsene Frauen. Die Schule schließen sie mit Leichtigkeit ab. Nicole beginnt nach dem Abitur eine Ausbildung zur Steuerberaterin und Katrin wird Verwaltungsfachangestellte. Obwohl jede der Schwestern ihren eigenen Weg geht, bleiben sie immer im engsten Kontakt. 1992 heiratet Katrin und wird mit 19 Jahren schwanger. In all der Zeit spielt die Sehnsucht nach der leiblichen Mutter keine so große Rolle im Leben der Zwillinge. Doch das ändert sich am 9. Januar 1993.
Als ich meinen Sohn zur Welt brachte 1993, da war es wieder präsent, so ein bisschen das Gefühl, dass ich zu meinem Kind gesagt habe, eigentlich hast du zwei Omas. In dem Moment konnte ich auch das erste Mal nachvollziehen, was es wirklich für Christine bedeutet haben muss, uns damals zur Adoption freizugeben. Ich hätte mir nie im Leben vorstellen können, mein Kind wegzugeben. Nie im Leben.
Das hast du gesagt, dass du bei der Geburt von Killian daran gedacht hast.
Das Gefühl war da einmal nach der Entbindung einfach so, dass ich hätte mir halt gewünscht, dass unsere leibliche Mutter in dem Moment auch da gewesen wäre und ihr Enkelkind sehen kann.
Ja, jetzt muss man sagen, an der Stelle ist der Wunsch da, die Mutter bei sich zu haben. Aber so wirklich gesucht haben sie noch nicht. Warum?
Weil sie auch Angst haben. Ich finde den Zeitpunkt auch sehr typisch, dass diese Sehnsucht größer wird. Also wenn Adoptierte selber Eltern werden, ist das wie so ein Stein, den man ins Wasser schmeißt. Das bringt so alles in Bewegung und zieht so Kreise. Und dann wird dieser Wunsch so groß. Man hört ja auch, wie angefasst und bewegt sie ist, wenn sie über die Geburt von Killian spricht. Und ja, da ist aber trotzdem auch immer Angst. Das ist Angst vor Ablehnung. Denn du machst dir ja so ein Bild von deiner Mutter oder deinem Vater, den du suchst. Und das wird natürlich auch so eine Projektionsfläche. Kannst du dir vorstellen, ja. Ne? Und ich glaube, man hat halt unglaublich Angst, was erwartet einen da in Wirklichkeit. Und es ist auch immer ganz viel Angst vor Ablehnung.
Das merken wir immer, wenn tatsächlich, wenn du mit Suchenden sprichst, sind die ja immer ganz dankbar, dass sie dich vorschicken können, habe ich das Gefühl. Weil die haben diese Angst so ein bisschen und du bist halt der da klingelt und dann schon mal das Ja oder Nein abholt, ob man sich treffen möchte. Und das ist ja schon, oder überhaupt rausfinden, wer da ist.
Du das erklärst, wie so ein Tinder-Date, ehrlich. Ja. Also willst du ein Treffen, ja oder nein, vielleicht, danke.
Nein, aber es geht
ich würde es anders erklären.
Ja, wir hatten gesagt, ich bin der Rationelle bei der Sache, aber letztendlich geht's ja darum, willst du den treffen oder willst du nicht treffen?
Im Kern hast du recht. Ich hätte es halt anders erklärt.
Wahrscheinlich schöner.
Nein, das weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall ist da diese Angst. Und Leute fragen ja auch immer, ja, aber die hätten ja auch selber suchen können. Manchmal bin ich ja gar nicht so nur die Sucherin, sondern ich sage immer, ich bin auch so eine Brückenbauerin. Also die sind, beide Seiten sind total froh damit, dass es da jemanden gibt, der zwischen denen erstmal so vermittelt und eben das Brückchen baut, wo sie dann nur noch rübergehen müssen. Ich finde, es war schöner erklärt.
Genau, dann ich habe auf deinen Lieblingssatz gewartet. Es geht nicht nur um das Finden, sondern auch um das Zusammenfinden.
Richtig, genau.
Aber das stimmt ja und stimmt auch wieder in dem Fall.
Ja.
Zurück zu unserer Geschichte. Katrin und ihre Schwester Nicole zögern an dieser Stelle ja noch, ihre Wurzeln zu suchen. Sie verdrängen den Gedanken an ihre leibliche Mutter ganz schnell wieder. Eine Suche kommt zu dem Zeitpunkt einfach nicht in Frage. Bis auch Nicole erneut schwanger wird und 1995 ihre zweite Tochter zur Welt bringt. Kurz nachdem Nicole mit ihrem Baby nach Hause kommt, passiert genau das, was alles verändert.
Ich habe 1994 meine erste Tochter zur Welt gebracht und 1995 folgte dann meine zweite Tochter. Wenn man aus dem Krankenhaus schnell mit dem Kind nach Hause wollte, musste man nachweisen, dass man von einer Hebamme betreut wird. Hatte ich mich natürlich im Vorfeld nicht drum gekümmert, weil ich auch der Meinung war, naja, ich habe ja schon ein Kind, kriege ich ja ganz gut hin, was soll schief gehen? War aber so, sie wollten mich tatsächlich nicht gehen lassen. Und ich war schon ein wenig sauer. Und die eine Hebamme dort in dem Krankenhaus hatte etwas Mitleid mit mir und hat gesagt, ich glaube, ich habe da eine Kollegin, die hat noch freie Ressourcen. Ja, und dann hat sie die gefragt und die sagte auch zu. Die kam damals aus Basinghausen, die Hebamme. Und die kam also direkt am nächsten Tag das erste Mal zu Besuch zu uns nach Hause. Ich saß dann zu Hause im Wohnzimmer auf dem Sofa, hatte Ina im Arm und die Hebamme kam rein und hat wirklich, ihr ist jegliche Farbe aus dem Gesicht gewichen. Sie hat wirklich geschaut, als wenn sie einen Geist sieht. Das war wirklich ganz unglaublich. Ich dachte noch, auch die arme Frau, der geht's nicht gut. Glas Wasser angeboten. Und dann war aber alles normal. Nach so ein paar Tagen fragte sie dann so nebenbei auch, wo wir denn herkommen, weil Katrin war natürlich viel da. Und dann haben wir so erzählt, dass wir in Berlin geboren sind und dass wir dann aber in Minden aufgewachsen sind, weil wir dorthin adoptiert wurden sozusagen. Und dann sagte sie auf einmal, ja, das ist ja toll. Ich wusste gar nicht, wie ich das sagen sollte, weil ich ja nicht wusste, ob ihr wisst, dass ihr adoptiert seid. Und dann guckten wir schon so und dachten so, ist aber komisch jetzt. Und dann sagte sie, ich kenne euch. Ich habe euch damals mit entbunden. Ich war 1973 in Berlin im Marienstift Hebammenschülerin und war bei eurer Geburt dabei.
Das ist doch unglaublich. Ich meine, das muss man ja nochmal klar sagen. Die Zwillinge wurden ja 73 in Berlin geboren. Nicole bringt ihre Tochter 1995 in Minden zur Welt. Und es ist dieselbe Hebamme. Jetzt frage ich dich nochmal. Ist das Zufall?
Ja, da kann man tatsächlich von Schicksal sprechen. Also es ist ja ein doppelter Zufall. Also die Zwillinge hat es dahin verschlagen und dann irgendwie zeitversetzt die Hebamme auch.
Stimmt.
Das ist unglaublich. Ja. Und man muss auch noch sagen, es ist ja auch unglaublich, dass sie die Frauen erkennt. Also die Hebamme wird ja sicherlich ein paar Kinder mehr auf die Welt gebracht haben.
Ja, vor allem mich würdest du nicht erkennen, wenn du mich bei der Geburt gesehen hast.
Nee, ich meine, Zwillinge, da erinnert man sich vielleicht mehr dran, aber auch die gibt es ja öfter und sie war sich da ja sehr sicher, dass sie da die Kinder vor sich hat, die sie zur Welt gebracht hat.
Es ist eine Gänsehautgeschichte und wenn ich es erstmal irgendwo hören würde, würde ich sagen, glaube ich nicht. Es ist aber so passiert.
Wäre es jetzt ein Roman, würde man sagen, jetzt driftet es so ein bisschen ab. Jetzt wird es ein bisschen Wunschdenken. Ja. Aber das ist krass.
Es ist so passiert.
Ja.
Ja, die Hebamme berichtet den Zwilling von ihrer leiblichen Mutter Christine. Und das ist das erste Mal, dass die beiden jungen Frauen jemanden treffen, der ihre Mutter ja gekannt hat. Und plötzlich sind die Ereignisse rund um ihre Geburt nicht nur Buchstaben in einem Aktenordner des Vaters.
Die Hebamme hat dann über unsere Mutter erzählen können, dass ihre Schwester immer mit dabei war, die ganze Zeit, dass sie sich auch sehr um sie gekümmert hat und dass es ihr sehr wichtig war, dass mit uns alles in Ordnung war und dass sie sich wirklich viele, viele Gedanken gemacht hat, ob sie das wirklich machen kann mit der Adoption, also uns zur Adoption freizugeben. Diese Entscheidung damals, zumindest hat sie das gesagt, hat sie sich nicht leicht gemacht. Wirklich nicht leicht gemacht. Und sie hat auch im Krankenhaus noch gezweifelt, ob sie das machen kann oder nicht.
Man kann sich gar nicht vorstellen, wie das für die Zwillinge gewesen sein muss. Das muss doch eine unglaubliche Erleichterung sein, wenn du das dann hörst, dass die Mutter sich das so schwer gemacht hat und ja, dass du geliebt warst.
Da setzt sich so langsam jetzt so ein Bild zusammen und das war positiv. Und das ist ja auch immer ein starker Moment, wenn die das erste Mal ein Bild bekommen, sei es ein richtiges Foto. Und das hast du ja oft erlebt.
Ja, das ist tatsächlich, sieht man ja auch oft in der Sendung, ein absoluter Schlüsselmoment. Weil dieser gesuchte Mensch, nach dem man so Sehnsucht hat, bekommt ja im wahrsten Sinne des Wortes eine Kontur.
Ein Gesicht.
Ein Gesicht. Und das ist ein entscheidender Schritt. Und du siehst dann auch natürlich, ob es Ähnlichkeiten gibt oder so, ne? Du suchst dich auch in diesem Bild.
Das Phantom wird konkret. Also stelle ich mir krass vor, wenn man, ja, jetzt haben sie ja noch kein Bild an der Stelle, aber sie haben jemanden vor sich sitzen, der es beschreiben kann. Und das ist, glaube ich, dann auch ein ganz wichtiger Moment, der dann ja auch viel verändert hat bei den Zwillingen.
Die Begegnung mit der Hebamme und die Informationen, die wir bekommen haben, die waren für uns damals wirklich ein Startschuss, dass wir uns dazu entschieden haben und gesagt haben, und jetzt machen wir uns auf die Suche. Wir machen uns jetzt wirklich auf die Suche und ziehen das durch. Und der erste Schritt war damals, die Adoptionsbehörden in Berlin anzuschreiben.
Ja, kann ich total nachvollziehen, dass das jetzt der Punkt war, wirklich zu beginnen, weil die hatten ja unterschwellig immer, wie ich das auch vorhin schon erklärt habe, diese Angst vor Ablehnung. Mhm. Das ist ja immer da gewesen. Und jetzt, wo sie hören, okay, die hat uns wirklich geliebt, steht der Suche nichts mehr im Wege.
es ist tatsächlich, dass das auch der ausschlaggebende Punkt ist. Sie haben es immer gewusst. Sie hatten relativ früh Adoptionsunterlagen. Sie hätten schon lange suchen können. Aber erst jetzt, wie du sagst, seitdem sie wissen, sie waren geliebt, machen sie sich auf die Suche.
Aber das hört sich jetzt natürlich so
ja,
easy peasy an. Da muss ich natürlich einhaken als staatlich geprüfter Sucher. Es war keine anonyme Adoption, aber das heißt natürlich trotzdem nicht, dass man einfach so Auskunft bekommt. Das ist unglaublich schwierig. Es gibt den Datenschutz, es gibt 1000 Regeln, warum man an welche Unterlagen, Adressen etc. nicht kommen kann. Und klar ist ja auch, es wird keine aktuelle Adresse geben.
Nee, also in den Unterlagen maximal die alte und die ist ja hier jetzt auch schon aus den 70er Jahren. Es bleibt schwierig.
Die Behörden in Berlin sind dann aber wohl schließlich bereit, die Adoptionsunterlagen nach Minden zu schicken. 3 Wochen, nachdem Nicole und Katrin den Antrag gestellt hatten, ist es soweit. Im Mai des gleichen Jahres kommt der Anruf vom Jugendamt in Minden. Die Akten sind da.
Da haben wir uns dann einen Nachmittag auf den Weg gemacht und war total schön, war Sonnenschein, es war wirklich schönes Wetter. Und dann kamen wir zum Jugendamt hin. Da mussten wir mehrere Flure hoch, wie das so in Ämtern so ist. Und erstmal, bis wir dann in dem Raum waren. Und dann, ich habe sofort diese Akte auf dem Tisch gesehen und dachte mir, oh, da ist sie endlich, die Akte. Und dann durften wir uns hinsetzen und wir durften also weder Kopien machen noch Fotos, das war untersagt, aber wir durften uns die Sachen alle anschauen. Und das war natürlich schon was Besonderes. Es war alles mit Schreibmaschine geschrieben. Das war damals so das Erste, wo ich das aufgeschlagen habe und das gesehen habe und dachte mir, oh, das haben sie alles mit Schreibmaschinen, da war auch was mit Tippex gemacht. So.
Das war schon ein irres Gefühl, da im Jugendamt zu sitzen und diese ganzen Informationen, vor allen Dingen eben dieser Abriss von diesem Gespräch, was stattgefunden hat, das alles jetzt doch mal noch viel, viel deutlicher vor Augen zu haben. Die Vorgeschichte, warum, wieso, weshalb, ja. Das alles, was man nicht wusste, jetzt auf einmal vor Augen zu haben, was dann ein rundes Bild ergab, das für uns in dem Moment. Es war so berührend und wir haben auch beide geweint, weil das so lieb war, auch selbst die Jugendamtmitarbeiterin, die dieses Protokoll gemacht hat, konnte ja nicht anders, als sie als ganz liebenswerte, aufrichtige Person zu beschreiben, die sich wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht hat, die hin und her überlegt hat. Dann konnten wir auch verstehen, warum. Warum ist ja oft eine Frage.
Es berührt mich immer wieder, wenn ich die beiden höre. Ich habe mit den Zwillingen ja viel gesprochen und sind einfach so tolle Frauen. Deswegen freut es mich umso mehr, dass sie da so gute Dinge erfahren konnten. Ja. Ne? Was wichtig ist zu wissen, man bekommt Akteneinsicht, heißt aber nicht, man darf die Sachen mitnehmen. Ja. Man liest sich das durch.
Und genau das tun sie. Sie überfliegen die Seiten und es wird für sie dann auch klarer, was passiert ist. Und es wird auch ein bisschen klarer, warum Christine sie damals abgegeben hat.
In dem Protokoll stand unter anderem auch drin, warum sie nach Berlin gegangen ist zu ihrer Schwester. Der Vater war ja Militärangehöriger, dass das also nicht gut war, dort unverheiratet schwanger zu werden und dass sie dann erstmal zu ihrer Schwester in Berlin erstmal geflüchtet ist sozusagen und dort dann weiterschauen wollte und dann dort in Berlin die Entscheidung getroffen hat, dass sie uns zur Adoption freigibt.
Jetzt muss man sagen, hier ist ja vieles ganz typisch an diesem Fall für Adoption. Geboren wurden die Zwillinge 1973, und die Mutter war unverheiratet. Das war damals noch ein Grund für eine Adoptionsfrage.
Ein Stigma. Ja, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Können wir uns auch fast schon nicht mehr vorstellen. Kann ich nur nachvollziehen aus den unzähligen Geschichten, die ich gehört habe. Da warst du wirklich am Rande der Gesellschaft. Also das war für eine Frau wie ein Brandmal. Mhm. Das hat auch bedeutet, dass du dich beruflich nicht mehr wirklich entwickeln kannst und du wurdest als asozial angesehen.
Mhm. Das war eine gängige Begründung, warum man auch Kinder zur Adoption freigeben hat, so auch nach außen hin. Das ist echt krass, wenn man sich das heute vorstellt.
Auch oft auf Druck der Familie und des Umfeldes. Hm. Ne, den jungen Frauen wurde auch eingeredet, das geht auf keinen Fall, wie willst du das schaffen? Das ist auch ganz oft. Ne? Ja, jetzt haben die beiden schon ganz viele Informationen, aber sie haben ihre Mutter noch nicht. Man muss sagen, das ist immer ein langer Prozess, an den Punkt zu kommen, zu suchen.
Die Zwillinge beschließen jetzt aber auch tatsächlich zu suchen und bekommen von der Jugendamtsmitarbeiterin noch einige entscheidende Hinweise. Dass sie die eigentlich auf eine vollkommen falsche Fährte locken, ahnen Nicole und Katrin damals nicht.
Wir wussten dank der Mitarbeiterin vom Jugendamt, dass sie wieder nach England gegangen ist von Deutschland aus. Wir wussten auch, dass sie dort geheiratet hat und dann mit Nachnamen Pur hieß. Und wir wussten dann auch, im nächsten Schritt noch, dass sie mit ihrem Ehemann in die USA gegangen ist. Und da verlor sich dann erstmal jede Spur.
Es gibt ja viele Internetseiten, wo Adoptierte ihre leiblichen Eltern, meistens Mütter, suchen können. Und da waren wir auch angemeldet. Da hatte Nicole uns auch angemeldet. Und Ancestry und wie das nicht alles heißt, das hatten wir alles schon versucht, waren irgendwann an einem Punkt, wo wir festgestellt haben, wir kommen nicht weiter.
Als wir mit der Suche so gar nicht weiterkamen, kamen natürlich auch Zweifel auf. Ist es die richtige Entscheidung, zu suchen, damit wir uns bedanken können? Das ist ja schon ziemlich egoistisch. Was ist, wenn in ihrem neuen Leben niemand was von uns weiß und da auch gar kein Platz für uns ist? Bekommt sie eventuell, ist ihr das unangenehm? Hat sie dann Ärger? Oder das liegt uns ja fern, sowas. Und da haben wir schon zwischendurch sehr mit uns gehadert, ob es wirklich richtig ist, weiterzusuchen.
Ja, sie haben gehadert. Das war alles ein Prozess. Die waren ja auch im Austausch miteinander. Aber sie haben sich immer weiter durchgerungen, wirklich zu suchen und haben alles Mögliche versucht und sind gescheitert, muss man sagen. Und da haben sie sich dann trotz ihrer Zweifel vor einigen Monaten an mich gewandt. Mhm. An dem Punkt hatten sie ja schon einen Namen. Es gibt die Spur in die USA, aber es war wirklich wenig an Informationen. Und trotzdem haben wir dann mit unserer Suche begonnen. Ja, Nicole und Katrin haben über die Jahre schon so viel unternommen, um ihre Mutter Christine zu finden, aber alle Spuren liefen ins Leere. Und auch unsere Suche führte zunächst in einige Sackgassen, muss man sagen. Doch ein Dokument, das sich lustigerweise schon im Besitz der Zwillinge befand, gab letztlich einen ganz wertvollen Hinweis. In den Unterlagen der Zwillinge befand sich unter anderem auch die Einbürgerungsurkunde der USA ihrer Mutter Christine vom 21. Februar 1979. Die war ausgestellt in Denver, Colorado. Mit den Angaben auf dieser Urkunde konnte man Christine selber leider nicht finden. Die Adresse war auch nicht mehr aktuell. Aber auf dieser Urkunde befand sich ein weiterer Name. Der Name des Mannes, der die Einbürgerung mit seiner Unterschrift bezeugt. Und diesen Mann, den konnten wir ausfindig machen. Kontakt zu Christine hatte er keinen, aber er hat sich ganz sicher daran erinnert, dass Christine die USA wieder verlassen haben soll. Das war natürlich spektakulär für uns. Es gab einen Hinweis, wohin. Und dieser Spur folgten wir über mehrere Wirrungen und viele Sackgassen und tatsächlich mehrere Länder. Und dann bekamen wir einen Hinweis, wo Christine sich aufhalten könnte. Eine Adresse in Deutschland. Und dort bin ich hingefahren und habe geklingelt. Und da hat mir eine Frau geöffnet.
Ich fand das absolut wundervoll. Dass endlich, was ich immer, ich habe dafür gebetet. Und dass dieses Gebet geantwortet ist. Und dieser Wunsch, diese Sehnsucht nach meinen Kindern endlich mal erfüllt wird, dass ich sie, dass die mich nicht hassen, sondern dass die nach mir gesucht haben. Also ich kann das kaum in Worte fassen. Ich habe nur geweint. Ich habe 3 Wochen geweint, nachdem ich das erfahren habe.
Ja, wir haben die Mutter tatsächlich gefunden. Ach, das ist immer so ein besonderer Moment, Michael. Jedes Mal, auch nach all den Jahren.
Gänsehaut.
Ja, wenn ich da stehe und so gespannt bin, wer da öffnet. Weil, ob du willst oder nicht, du hast ja einen ersten Eindruck. Du hast so ein Bauchgefühl, wie ist dieser Mensch? In dem Fall, wie ist diese Mutter? Und da war der Eindruck einfach nur liebenswürdig, freundlich, ruhig und sehr, sehr froh mit dieser Botschaft. Und dann fällt auch bei mir immer so der Stein vom Herzen. Ja.
Wir sind ja dann, oder du hauptsächlich, sind ja auch monatelang oft beschäftigt mit solchen Geschichten. Ja. Und man macht sich ja selber ein Bild, wer erwartet mich
total
da jetzt. Und dann ist es ja, wir sind jetzt nicht verwandt oder wie auch immer, aber trotzdem sind wir und das ganze Team und du natürlich auch gespannt, wer macht da die Tür auf.
Ich fühle mich regelrecht verantwortlich, ehrlich gesagt. Ja. Also ich möchte da bitte nur liebende, tolle Menschen finden. Und in dem Fall war das zu 100% so. Christine hat sich dann an die Tage im Krankenhaus erinnert, an diese besondere Zeit damals, an die Geburt ihrer Zwillinge.
Ich wurde beraten, meine Kinder nicht anzusehen, weder anzufassen. Es wurde gesagt, dass die Trennung würde umso schwerer sein. Also ich habe sie nur weinen gehört. Nach der Geburt mir nicht. Und es war grauenvoll, wo ich da gelegen habe, die ersten paar Nächte, und wusste, dass meine Kinder nicht weit weg waren. Ich fand das fast unmöglich, nicht einfach zu sagen, ich möchte meine Kinder haben und mit nach Hause nehmen. Aber ich wusste, dass das nur für mich war und nicht für meine Kinder.
Ja, egal ob man da im Gespräch gegenüber sitzt, wie ich es getan habe, oder das jetzt wieder hört, mich berührt das wahnsinnig. Ich finde sie sehr selbstlos und ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm das für diese Mutter gewesen sein muss.
Es wird komplett das Bild bestätigt, was die Zwillinge sich vorher schon gemacht haben.
Ja.
Weggegeben aus Liebe, weil sie es selber nicht konnte.
Total. Schau, bin ich auch im Podcast eine Heulsuse. Ja, und dann stehen sich Christine und ihre Töchter, Nicole und Katrin, endlich gegenüber.
Das erste Mal vor meiner Mutter zu stehen, ich hatte wirkliche Angst. Ich hatte die ganzen Jahre immer nur Angst, oh, wir sind zu spät. Nachher lebt sie nicht mehr, dann sind wir zu spät. Das war für mich der Super-GAU während unserer Suche. Und dann war es jetzt soweit und da habe ich nur gedacht, oh Gott, was ist, wenn du sie gar nicht leiden kannst oder sie dich nicht? Das war, ich hatte in dem Moment, es war Angst, es war einfach nur im ersten Moment eine Angst da, die ging sofort weg. Es war ein Blick in das Gesicht und in die Augen. Das war nur diese Verbindung war sofort da. Diese unglaubliche tiefe Verbindung, die einfach, glaube ich, mittlerweile Mütter mit ihren Kindern haben. Das ist so. Das ist etwas, was sofort da. Bei uns war, es war bei uns sofort da. Die Verbindung war sofort da. Ich wollte einfach nur noch endlich in den Arm nehmen. Endlich. Nach so langer Zeit.
Ja, wer jemals schon mal Glückseligkeit erfahren hat, der weiß, wie sich das anfühlt. Ansonsten kann man das nicht beschreiben, wenn man es nicht schon mal gefühlt hat. Weil das ist einfach ein unbeschreiblich schönes Gefühl.
Ja, es ist ein ganz unbeschreibliches Gefühl, das stimmt. Also,
es ist fast gleichzusetzen mit dem Gefühl, wenn man ein Kind bekommt und das so zum ersten Mal im Arm hält. Dieses Glücksgefühl einer Mutter, das ist tatsächlich ähnlich, finde ich.
Ah, die beschreiben das so schön. Du warst ja auch dabei. Wie war für dich das Wiedersehen der beiden?
Das ist natürlich immer der allerbeste Moment. Ich begleite ja den Suchenden dann zu dem Gefundenen. Kennt man vielleicht aus der Sendung. Und die Menschen haben dann trotzdem so eine Art Angst nochmal, ne, vor dem Moment. Die sind dann wirklich...
Die klammern sich an dich.
Ja, die klammern sich an mich und sind so zwischen, ich will da hin und ich will da gar nicht hin. Und hier war es halt doppelt, ne? Ich hatte sozusagen an beiden Seiten jemanden oder auf jeden Fall neben mir. Und ja, wenn man dann da steht, ich ziehe mich da sehr zurück, das finde ich gar nicht statt und da habe ich auch nicht stattzufinden. Aber es ist schön, Zeugin zu sein. Ja, wunderbar. Und auch für Christine ist dieser Moment natürlich unfassbar.
Als ich das erste Mal meine Kinder gesehen habe, habe ich gemerkt, dass ich eine tiefe Leere fast 50 Jahre in mich getragen habe und dass diese Leere plötzlich voll, ich war wieder komplett. Ich war wieder in dem Moment war ich wieder eine komplette Mensch geworden, ohne dass ich wusste, dass ich diese Teil nicht in mir war. Mein Herz war so voll, es hat fast geplatzt. Und die Freude trage ich heute noch, dass ich sie festhalten könnte, dass ich sie sehen könnte, ist fast unbeschreiblich. Aber ich bin so glücklich jetzt und vollkommen.
Schön.
Ja.
Aber einen weiteren unglaublichen Punkt haben wir ja noch gar nicht erwähnt.
Ja.
Ne?
Ein unglaublicher Zufall.
Christine und ihre Zwillinge leben nämlich seit 2 Jahrzehnten keine 20 Kilometer voneinander entfernt. Die Zwillinge sind in Berlin geboren und wurden in der Nähe von Minden adoptiert. Und die Mama, Christine, ist als Engländerin ja in die USA ausgewandert und dann über viele Umwege nach Deutschland gekommen. Und da verschlägt es sie ausgerechnet ja sozusagen vor die Haustür der eigenen Kinder. Nicole und Katrin glauben auf gar keinen Fall, dass das Zufall war.
Es gibt keine Zufälle im Leben. Ich glaube nicht mehr an Zufälle. Es ist Schicksal, es ist geführt. Für mich ist es von Gott geführt. Und aber Zufälle, die gibt es nicht mehr. Die kann es nicht geben. Nicht in unserem Leben. Nicht, wer unsere Geschichte kennt. Der kann nicht mehr an Zufälle glauben.
Nein, das ist alles Fügung. Seit unsere Mutter in unserem Leben ist, ist wirklich unser Leben und unsere Seele auf einmal rund. Man kann vorher nicht wissen, was fehlt. Das weiß man in dem Moment erst, wenn man es auf einmal hat und sich dann alles ganz, ganz anfühlt. Komplett, vollständig. Das ist einfach ein ganz unglaublich tolles Gefühl.
Ja, so beende ich spurlos eigentlich am allerliebsten, wenn die Menschen wieder zusammenfinden.
Und ich glaube jetzt auch an Schicksal.
Sehr gut. Ich danke dir fürs Miterzählen, Michael.
Ich danke dir, Julia. Alle Infos zur Sendung und natürlich auch, wie man uns erreichen kann, findet ihr in den Shownotes. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert.
Alles Liebe an euch. Bis ganz bald und passt aufeinander auf. Tschüss.